Hallo und herzlich willkommen bei Michaelas Welt, dem Podcast zum Blog. Und ja, es gibt wieder eine Folge aus Japan. Ja, es sind wieder ein paar Tage vergangen und ein paar Sachen, die ich jetzt wieder neu gesehen habe und erlebt habe seit meinem letzten Aufnahme. Ja, leider ist das Wetter hier, muss ich sagen, inzwischen ziemlich schlecht geworden. Also ja, es ist also die letzten Tage immer schlechter geworden. Inzwischen haben wir praktisch fast durchgängig Regen. Es ist eher kein richtig starker Regen, es ist eher so ein feiner Sprühregen, so ein ganz feiner Nieselregen, aber halt der doch sehr unangenehm ist. Ja, die Temperaturen haben sich dementsprechend auch ziemlich abgekühlt, was dummerweise meiner Bekleidung mal hier nicht ganz so entspricht, weil ich habe eigentlich da hier gehofft, es würde jetzt noch irgendwie so gut über 20 Grad warm sein und habe dementsprechend nur sehr viel kurzärmelige Sachen dabei und eine Strickjacke. Ja, die muss jetzt auch ausreichen. Ja, aber es reicht auch. Also außer hier im Hotelzimmer, das ist ein bisschen blöd, weil hier im Hotelzimmer hat irgendwie keine Heizung. Und das mit der Klimaanlage, die steht zwar auf 24 Grad, aber gefühlt sind es irgendwie bloß 15 oder 16. Naja, aber ich denke, das werde ich überleben. Jedenfalls, solange ich draußen unterwegs bin, ist mir das egal, weil da komme ich doch meistens relativ häufig und ziemlich stark ins Schwitzen, weil ja, draußen läuft man lang, dann ist es kalt, ziehe ich Jacke an, dann geht man irgendwo rein, da ist wieder schön stickig warm teilweise, je nachdem, da steht dann teilweise eben noch die Wärme, das Gebäude ist noch aufgeheizt und ja, dann muss man wieder alles ausziehen, weil sonst, naja, sonst ist mir einfach dann wieder zu warm. Ja, jedenfalls habe ich das schlechte Wetter genutzt, habe natürlich dann irgendwie versucht, jetzt mehr oder weniger so Indoor-Aktivitäten zu begehen, wo ich nicht so sehr draußen sein muss. Gell? Also deswegen habe ich auch tatsächlich auch geplant gehabt, Asakusa-Schrein und sowas, alles, was man eben draußen machen kann, zuerst zu machen, weil die Wettervorhersage genau dieses eigentlich auch so vorgesehen hatte. Also ich meine das Wetter. Und ja, jetzt möchte ich mal beginnen, was habe ich denn in letzter Zeit gemacht? Also chronologisch gesehen war ich dann am, was war das dann? Dienstag, Donnerstag müsste es gewesen sein. Hier mein Google Fotos wegen der Zeitverschiebung kommt da ein bisschen durcheinander anscheinend. Das sagt mir, das sei Freitag, aber es war am Donnerstag, glaube ich. Da war ich im Tokio Nationalmuseum, genau. Das liegt im Ueno-Park oder ja, genau, also da irgendwo Richtung Tokyo Station, also Tokyo Iki in der Richtung, also auf der anderen Seite praktisch von Tokio hier, von Shibuya aus gesehen. Nee, Shibuya, Shinjuku bin ich doch, komme ich immer durcheinander mit den beiden, Shinjuku bin ich, genau. Klingt beides ähnlich für mich. Muss ich jedes Mal nachdenken, genau. Und es sind auch noch, ja, die beiden Stadtteile sind auch, sagen wir so, grenzen aneinander an, aber haben doch ein bisschen leicht anderes Flair, denke ich mal. In Shibuya war ich auch schon, also aber erstmal eins nach dem anderen, genau. Also von Shinjuku aus zum Ueno-Park ist halt die andere Seite. Also hat auch dazu geführt, das war meine erste Reise nämlich hier. Nee, nicht meine erste Reise. Asakusa war ja schon mit erste Reise mit U-Bahn und so etwas. Na, wie gesagt, es könnte sein, es wird ein bisschen konfus jetzt. Ja, jedenfalls, ich war da im Nationalmuseum und ja, wie der Name schon sagt, es ist halt ein Museum, in dem es praktisch angefangen von der japanischen Frühgeschichte bis in die heutige Zeit hinein praktisch geschichtliche Sachen gezeigt werden. Ausstellungsstücke, Vasen, Schwerter, Rüstungen, Bekleidung, Bilder, Abschriften oder Rollen von irgendwelchen Sutren und so weiter und so fort. Ist halt so ein typisches Museum. Es gab auch immer zum Glück eine relativ gute englische Beschreibung mit dabei, sodass man also nicht alles unbedingt in Japanisch lesen musste. Aber ja, war soweit ganz in Ordnung, war ich in einer Stunde durch, mehr oder weniger. Wie gesagt, da war das Wetter auch schon so, naja, so leidlich. Jedenfalls bin ich dann halt auch dort in dem Hotel, nicht in dem Hotel, sondern in diesem Museum auch noch essen gegangen. Das war eigentlich so das ganze Highlight, weil es war ein japanisches Essen, was ich mir gegönnt habe. Und habe dann auch gleich gemerkt, aha, ich habe das zwar schon mitbekommen oder auch gelesen und gehört, dass sagen wir, die Gepflogenheiten in Restaurants hier andere sind wie in Europa bzw. in Deutschland. Also es fängt damit an, dass man halt sich einfach nicht irgendwo hinsetzt, wenn da irgendwo ein Platz frei ist oder sonst irgendwas, sondern man wartet schön, bis ein Ober kommt und einem einen Platz zuweist. Das war jetzt in diesem Museumsrestaurant, also das war schon wohl aus, so wie es aussah, ein bisschen gehobener, weil zumindest hat es versucht, den Anschein zu erwecken, weil die Ober sind halt wirklich schön im schwarzen Frack, nicht gerade, aber so im Smoking mehr oder weniger, also auch nicht direkt Smoking, aber also, ihr wisst schon, was ich meine, so obermäßig halt, mit also schwarze Jacke, schwarze Hose, Fliege, weißes Hemd, sind die herumgelaufen und haben sich auch alle sehr wichtig gefühlt, so wie es aussah. Und ja, ohne deren Einweisung oder Platzzuweisung durfte man halt sich nicht irgendwo einfach hinsetzen. Es ging sogar so weit, dass also am Eingang des Restaurants sogar so ein Ticketautomat stand, also wie man es halt vielleicht vom Finanzamt kennt oder sowas. Man musste erst eine Nummer ziehen. So, und dann, wenn die Nummer aufgerufen wurde, dann kam der Ober an, hat gefragt, wie viele Personen, bla bla. Also hat man schon angeben müssen bei dem Ticketautomaten. Also bei dem Ticketautomaten muss man schon sagen, mal ist 1, 2, 3, 4, 5 oder keine Ahnung wie viel, und hat dann eine Nummer bekommen. Und ja, wenn die Nummer aufgerufen wurde, hat der Ober einen Platz zugewiesen. Ja, und das war das Erste, was mich, also das habe ich zwar mehr oder weniger gewusst, aber das mit dem Ticketautomaten, das war jetzt dann doch etwas überraschend für mich, aber ja, okay, hat funktioniert. Ich habe ungefähr, ja, vielleicht so 20 Minuten gewartet, bis ich dran war. Das Nächste war dann, klar, ich habe ein englischsprachiges Menü, also mit Bildern halt bekommen und habe dann halt mir was rausgesucht, wie beim letzten Mal halt auch schon mit dieser Nudelsuppe, wo ich habe ich halt auf irgendwas gezeigt, so gedacht, ach, das sieht interessant aus, da stand auch irgendwas drauf mit Sashimi und mit Tempura und ja, habe da drauf getippt und ja, kam dann auch ein paar Minuten später, war halt eben eine Schüssel Reis, war ein paar Stückchen Sashimi, also roher Fisch, wie man das halt vom Sushi her kennt, aber halt, dass er eben nicht als Sushi mit diesem Reisbällchen, sondern halt nur als Fisch dargebracht wurde, auf einem schönen Blatt mit einer Blume da verziert. Also sah alles sehr, sehr schön, sehr adrett aus, wie man das eigentlich so von der japanischen Küche her gewohnt ist. Alles schön in Lackschälchen also ja, alles sehr, sehr schön, finde ich. Auch Tempura, auch in so ein, das ist also Tempura, wer es nicht kennt, ist im Prinzip in Bierteig ausgebackenes Gemüse oder Fleisch oder Fisch oder so etwas. Und das waren halt dann auch mehrere Stückchen. Und dazu gab es dann eben, wie gesagt, Reis, eine Miso-Suppe und dann noch irgendwie so ein kleines Schälchen. Da war dann irgendwie gestocktes Ei, aber halt dann noch mit, weiß nicht, mit einer Garnele mit drin und irgendwie noch was anderes Zeug. Und dann halt auch noch irgendwie sauer eingelegtes Gemüse und ja, also das, was halt so zum typischen japanischen Essen gehört. Und dann war natürlich für mich erstmal, wie isst man das eigentlich, gell? Also mir war klar, dass man das jetzt nicht wie in Europa in einer Reihenfolge isst. Man kann das eigentlich essen anscheinend, wie man möchte. Also mal davon und dann wieder eine Miso-Suppe dazu trinken und dann wieder dies und jenes. Und ja, also das habe ich dann halt auch so gemacht, so nach Lust und Laune. Mal davon probiert und dann wieder ein bisschen Reis und davon und ja, hat sehr, sehr gut geschmeckt, war auch vom Preis her nicht zu teuer, fand ich, also war, glaube ich, unter 20.000 Yen und ein Glas Wasser bekommt man so oder so mit dazu, also ihr habt jetzt nichts extra getränkemäßig dazu bestellen müssen und dann war natürlich auch das Bezahlen, habe ich zwar auch schon gehört, dass das anders ist, ja, habe ich im letzten Mal auch schon erklärt, genau, man bekommt halt eben seinen Bon auf so ein Brettchen oder sonst irgendwas, man muss dann wieder vorgehen zur Kasse und zahlt dort, genau, also das war so diese Sache mit dem Ding. Und was mich gewundert hat, der Ober hat mir dann noch irgendwie den Platz, wie gesagt, zugewiesen und hat dann noch irgendwie unten drunter, unter dem Tisch war noch so ein, wie so ein großer Papierkorb, bloß eckig halt, und hat mir den auch noch irgendwie vorgezogen. Habe ich gedacht, hä, was will er denn damit? Inzwischen weiß ich, was das, wozu das da ist, weil gestern war ich auch in einem Restaurant, und zwar in einer Running Sushi Bar in Akihabara und da ähnliches Vorgehen. Man muss warten, bis halt einen Platz zugewiesen wird. Da ging das ein bisschen formloser zu, also sprich ohne Ticketautomaten und sonst irgendwas. Man hat halt einfach hier der Kassiererin vorne gesagt, ich bin's. Und also ein paar Minuten vorher habe ich gesehen, standen da Leute noch draußen. Aber wo ich dann gekommen bin, stand niemand mehr draußen und hat gewartet, dass man rein konnte. Und habe auch gesehen, drinnen waren Plätze frei, sodass ich also reingegangen bin, habe gewunken so und ich habe gesagt, one person, da bitte, okay, hingesetzt und dann meine Tasche, also meine Handtasche hatte ich auch mit dabei, habe die dann unten auf den Boden erstmal gestellt, so wie ich das halt sonst überall auch mache. Und dann kam die aber tatsächlich an mit so einem aufklappbaren Korb, der also halt bloß aufklappbar war, im Gegensatz zu dem Korb jetzt in diesem Museumsrestaurant, der halt wirklich irgendwie aus Bast oder sowas geflochten war und halt nicht zum Zusammenklappen war. Aber da wurde mir dann erstmal klar, wozu eigentlich dieser Korb eigentlich gedacht war, nämlich zum Reinstellen seiner Handtasche. Damit die Handtasche nicht auf den Boden kommt und dreckig wird und sonst irgendwas. Also ja, das fand ich jetzt, war für mich neu. Das war eine ganz neue Erkenntnis sozusagen. Das ist da, und habe dann auch gesehen, dass bei uns hier im Hotel auch solche aufklappbaren Körbe an der Seite rumstehen. Die werden jetzt bloß nicht so benutzt. Also da kommt dann jetzt auch niemand, wenn ich meine Handtasche auf den Boden stelle und oder wenn ich mich da hinsetze, da kommt da jemand und tut mir das praktisch hinstellen. Aber sie sind vorhanden, wollen wir mal so sagen. Und das war jetzt für mich neu, dass es das überhaupt so etwas gibt, dass man sozusagen seine Handtasche in einen Korb reinstellen kann, damit sie nicht auf den Boden gestellt werden muss und dadurch dreckig wird. Finde ich eigentlich eine schöne Angelegenheit, weil ich möchte, ja, man trägt sie ja doch letztendlich unterm Arm oder doch sehr nah am Körper und wer weiß, was da schon alles da auf dem Boden war. Also da mit Sauberkeit und sowas, das ist hier in Japan doch sehr, sehr groß geschrieben. Also das sieht man dann halt auch wieder, wenn es jetzt gerade, wo es jetzt regnet, klar, man kriegt überall Regenschirme zu kaufen, eben diese bekannten durchsichtigen, die kosten so um die 500 Yen, glaube ich, also teilweise auch weniger. Also sprich, für unter 5 Euro kriegt man so einen billigen Plastikschirm. So, aber man darf den Schirm eben nicht mit ins Gebäude hineinnehmen. Also das habe ich da auch schon in diesem Museum gesehen. Da war auch der erste Regentag und da waren dann vor am Eingang eine ganze richtige Batterie an Regenschirmständern, die nummeriert waren. Also sprich, man konnte seinen Regenschirm in diese Schirmständer reinklemmen und sich die Nummer merken. Und dann, wenn man rausgekommen ist, hat man sich an diese Nummer wieder, hat seinen Schirm bekommen, wenn er noch da war, hoffentlich. Ja, also große Schirme, die man nicht zusammenfalten kann, wie meinen. Ich habe so einen ganz kleinen Taschenschirm, die muss man draußen lassen. Die darf man nicht mit hineinnehmen, beziehungsweise wenn man sie mit hineinnimmt oder hineinnehmen darf, also es gibt eben diese zwei Möglichkeiten, entweder draußen Schirmständer oder wenn man sie mit reinnimmt, dann werden draußen an diesen Schirmständern große Plastiktüten, die also die Länge eines Schirms beinhalten, also wo man den Schirm reinstecken kann. Also man macht den zu, faltet den zusammen und steckt praktisch die Plastikhülle oben drüber, damit er eben im Gebäude nicht tropft und Spuren hinterlässt. Finde ich eigentlich keine schlechte Idee und das funktioniert hier problemlos. Das wird überall gemacht. Jeder hält sich dran und es sieht dann auch nicht gleich so verschmiert und komisch aus wie in Europa. Wenn man also bei uns irgendwo bei Regenwetter irgendwo reinkommt, der Eingangsbereich sieht halt meistens irgendwie unschön aus. Und hier ist das eigentlich nicht so der Fall. Wobei ich denke, hier werden sie auch relativ häufig rumputzen. Also Sauberkeit und sowas ist hier durchaus sehr, sehr groß geschrieben, habe ich das Gefühl. Ja, also auch so Sachen, ja, U-Bahn fahren, es ist es geht sehr gesittet zu, finde ich, es ist auch sehr, sehr ruhig. Man hört selten, dass sich mal ein paar Leute unterhalten. Meistens, ja, ab und zu mal unterhalten sich auch ein paar Japanerinnen und ein paar Japaner. Meistens, die aber sich unterhalten, habe ich festgestellt, sind meistens entweder doch irgendwie Europäer oder Chinesen. Ja, beziehungsweise telefonieren soll man ja auch nicht in der U-Bahn. Das wird auch in der Durchsage immer gebracht. Keitai Denwa, bla bla bla, also sprich in der englischen Übersetzung oder Durchsagekreis dann auch, bitte stellen Sie Ihr Gerät auf lautlos, auf Vibrationen, sonst irgendwas und telefonieren Sie nicht in der U-Bahn und so weiter und so fort. Das wird aber auch meistens, die Leute halten sich wohl auch meistens dran, bloß die paar, die ich bisher gesehen habe, waren tatsächlich keine Japanerinnen oder Japaner, sondern glaube ich, irgendwelche andere halt, gell? Aus anderen Ländern. Das hört man dann meistens, also es sahen auch asiatisch aus, habe ich dann aber an der Sprache gehört, weil es war kein Japanisch. Genau. Ja, also an dem einen Tag, wie gesagt, war ich in dem Museum, habe dann also da mittags was gegessen und bin dann auch von dort aus weitergefahren mit dieser berühmten Yamamoto oder Yamanoto, also kann mir nicht den Namen nicht merken, Linie, die also einmal ringsum praktisch in den inneren Kreis hier ringsrum fährt. Bin ich da also was bin ich da losgefahren? Ach, ich weiß auch noch mal. Also da vom Ueno irgendwo da in der Nähe, wo ich da war, genau, da ging's los. Musste ich erst ein bisschen zu Fuß gehen durch ein Wohngebiet und bin ich dann nach Shibuya gefahren, genau. Und in Shibuya, da ist ja diese berühmte Kreuzung einerseits und natürlich auch die Statue mit dem Hund. Genau, die Statue mit dem Hund ist direkt am Bahnhof. Ist anscheinend, was ich so gelesen habe, ein beliebter Verabredungspunkt für Leute, die sich halt irgendwo treffen wollen. Sagt man sich, man trifft sich bei dem Hund irgendwo bei Shibuya oder sonst irgendwas und weiß jeder, wo das ist. Dieser Hund ist tatsächlich auch direkt vor der Kreuzung. Also es ist wirklich, also wenn man den Hund bei dem Hund ist, ist man auch praktisch an der Kreuzung. Und ich hatte mir eigentlich diese Kreuzung in Shibuya, also es ist eine komplett, ich weiß nicht, wie man das nennt. Also wenn die Kreuzung also für die Fußgänger auf grün geht, ist die komplette Kreuzung auf grün. Also sprich, alle Ampeln für Autos sind auf rot. Also was dazu führt oder was da auch gedacht ist, dass die Leute auch quer gehen können. Also sprich von einer, also nicht nur in die Straße überqueren, sondern halt auch quer über die Kreuzung. Wer das schon mal gesehen hat, das sieht sehr beeindruckend aus teilweise, weil dann halt doch teilweise sehr, sehr viele Menschen über die Straße gehen können. Ich weiß nicht, es gibt da wohl irgendwelche Statistiken, wie viele tausend Menschen da am Tag über diese Kreuzung gehen. Jedenfalls hatte ich das Gefühl oder war für mich das, ja, es waren schon sehr, sehr viele Leute dort, das ist eindeutig so, weil halt einfach die Kreuzung meines Gefühls nach, sondern auch tatsächlich kleiner ist als die Kreuzung jetzt hier bei mir vor dem Hotel. Also gleich um die Ecke, die Kreuzung hier in Shinjuku, die ist einiges größer und ich vermute mal, dass dort auch mehr Leute die Kreuzung passieren, aber es sieht halt nicht so beeindruckend aus, weil halt, wie gesagt, die Kreuzung größer ist und es ist keine so eine All-Crossing, möchte ich es mal bezeichnen, Kreuzung, sondern man muss halt wirklich erst von einer Straßenecke zur anderen und dann wieder über die andere Straße, wenn man halt quer gehen möchte. So, und von daher entzerrt sich das alles ein bisschen und es sieht nicht so beeindruckend aus. Wobei morgens, wenn ich jetzt hier aus dem Hotel komme und so kurz vor 9 hier losgehe, dann kommen mir schon sehr, sehr viele Menschen entgegen, weil klar, auf der anderen Seite hier Richtung andere Seite, Metropolitan Government Building, da ist halt das Geschäftsviertel von Shibuya. Da gehen halt die ganzen Salaryman und Salarywoman zum Arbeiten und das sieht man dann halt auch, die sind entsprechend gekleidet, sieht man halt viele schwarze Anzüge, dunkle Anzüge, Kostümchen, gut gekleidete Frauen und so weiter und so fort. Also man sieht, da ist einfach Geschäftsviertel. Wobei Geschäftsviertel, ja, weiß nicht, es ist halt Verwaltungszentrum irgendwie und dann sind ja noch da hinten, glaube ich, eine Universität noch und keine Ahnung. Also es ist einiges, was da hinten los ist. Habe ich noch nicht so genau angeguckt, weil ja, am ersten Tag war ich einmal da hinten und ich weiß nicht, ob ich da nochmal hinkomme, weil so spannend ist es nicht und das Wetter ist auch nicht gerade so toll, dass ich nochmal aufs Metropolitan Building, also auf dieses, wo ich schon mal war, hochfahre, weil sieht man wahrscheinlich doch nicht allzu viel. Naja, nichtsdestotrotz war das auch sehr spannend. Ich habe also da ein paar Fotos gemacht und mir vom Starbucks aus, der also da auch eine Dependance hat, mir einen Matte Frappuccino gekauft und mich dann mal in den ersten, in den zweiten Stock gesetzt. Genau, ich muss mich ja hier mal an diese japanische Norm halten oder Gepflogenheit. Also der japanische erste Stock ist bei uns das Erdgeschoss. Der zweite Stock ist bei uns das erste Geschoss. Also ich war also im zweiten Stock, was bei uns das erste Obergeschoss wäre. Und von dort aus hat man dann einen guten Blick eben auf diese Kreuzung Shibuya Crossing, genau. Ja, wie gesagt, habe relativ viele Regenschirme gesehen, weil es hat halt auch schon geregnet, gell? Ja, das ist halt einfach so. Ich bin dann auch wieder zurückgefahren. Das ist dann auch wieder, ja, hätte ich auch fast zu Fuß gehen können. Also bin ich auch schon fast mal, weil nebendran liegt dann auch eben dieser Park, wo ich schon mal war, Meiji-Schrein und sowas. Also, aber ich bin dann trotzdem, waren glaube ich zwei Haltestellen mit der U-Bahn wieder nach Shibuya gefahren und war dann auch, weiß nicht, um drei oder sowas wieder hier im Hotel und ja, habe mich dann einfach den Abend, den Tag erstmal so ausklingen lassen. Ja, und am nächsten Tag, das müsste dann der Freitag gewesen sein, da bin ich dann zur Edo-Burg gefahren, also genau, also zur alten Burgruine von Edo, wo eigentlich auch der kaiserliche Palast ist, irgendwo, den ich natürlich nicht gesehen habe. Aber ja, sehr auch beeindruckend, vor allem halt diese Bauten, dieser Wallgraben, der da ist, die Steinbrocken, was sie da verbaut haben, das sieht schon sehr, sehr beeindruckend aus. Ist auch auf der anderen Seite von Tokio, also von hier aus gesehen, gut, ja. Da bin ich halt ein bisschen rumgelaufen. Ein schönes Erlebnis hatte ich dort. Ich war da ist so in dem Park so ein kleines Gebäude, wo man sich was zu trinken kaufen kann und sich auch ausruhen kann und auch mal eine Toilette ist und auch irgendwie so, Souvenirs kaufen kann. So, und da saß ich halt draußen, habe ein kleines Fläschle Kalpis getrunken und da neben mir saß ein Ehepaar, ersichtlich europäischen Ursprungs. Und die Frau hat mich da plötzlich angesprochen, war, glaube ich, so in meinem Alter und hat gemeint, ob ich jetzt erst irgendwie, was hat sie gefragt? Ich habe noch ein bisschen geantwortet und so und die kam aus Kanada und hat auch gesagt, ja, ist halt schon weit weg, 11 Stunden Flug und ja, gesagt, ja, auch von aus Deutschland. Sie hat wohl gehört, dass ich Deutsche bin, auch 11 Stunden Flug und da haben wir ein bisschen gequatscht. Das fand ich ganz nett. Es war ein nettes Erlebnis, fand ich. Ja. Die sind, glaube ich, auch relativ lange da. 17 Tage haben sie gesagt, aber wohl nicht die ganze Zeit in Tokio. Ja, nach der Edo-Burg wollte ich dann eigentlich, habe ich gedacht, da ist noch Zeit zum Fischmarkt zu gehen. Und mein Routenplaner, hier Google Maps, hat mir gesagt, ja, da musst du bloß hier bis da und dorthin fahren. Da bin ich also dann dorthin gefahren. Das war dann, habe ich noch raus festgestellt, im Prinzip oberhalb von Ginza, so ein Kabuki-Theater, glaube ich, oder irgendwas. Habe ich auch ein Foto gemacht. Und ja, bin einfach dann die Straße da so runtergelaufen, weil hat mir dann angezeigt, ja, das ist da unten irgendwo. Zuerst waren es irgendwie 10 Minuten zu Fuß und dann plötzlich so 3/4 Stunde, bla bla bla. Und dann gedacht, oh nee, das ist mir dann doch zu weit. Na, so und so viel Kilometer und dann gedacht, nee. Also wahrscheinlich habe ich nicht richtig aufgepasst, wo ich das erste Mal da die Routenplanung eingestellt habe. Hatte mir wahrscheinlich, inzwischen habe ich das ein paar Mal probiert, schlägt dann immer wieder noch vor, man soll bis dort also bis Ginza fahren und dann aber mit dem Bus weiter. Ja, und das mit dem Bus habe ich jetzt leider wohl irgendwie übersehen gehabt, weil Busfahren ist jetzt, habe ich mich noch nicht getraut hier. Ja, weil mit U-Bahn fahren ist eigentlich relativ einfach. Wie gesagt, Google Maps macht es möglich. Die sagt, du nimmst am besten die Linie so und so, dann merkt man sich die Linie und auch am besten das Gleis, auf welchem der Zug fährt, in die Richtung, wo man will. Und dann sucht man sich halt den Bahnhof. Gut, wenn es ein kleiner Bahnhof ist, ist es meistens bloß eine Linie. Aber hier in Shinjuku gibt es schon viel mehr Linien. Das ist, glaube ich, hier der Knotenpunkt von ganz Tokio. Also hier kreuzen sich, glaube ich, alle Linien. Von daher ist es eigentlich sehr günstig, wenn man hier ein Hotel hat. Man kommt relativ einfach von hier überall hin. Man muss nicht erst irgendwo hier erstmal nach Shinjuku fahren und dann weiter, sondern man ist ja gleich vor Ort sozusagen. Ja, also jedenfalls, das war ein kleiner Tipp. jedenfalls sucht man sich halt dann eben das Gate, die Bahnsteige für die Linie raus. Und das kann manchmal ein bisschen schwierig sein. Hier in Shinjuku habe ich bis jetzt auch schon mal Probleme gehabt, aber man findet es eigentlich immer relativ gut. Es ist relativ gut ausgeschildert und dann läuft man einfach da lang und dann... Letztens hatte ich mal ein bisschen Pech, da hatte ich dann gedacht, ach, das kann doch nicht sein, da steht doch was anderes, Google Maps hat, und das geht doch irgendwie, und dann bin ich nochmal raus, obwohl ich ja schon eingebucht war, was man auch nicht machen soll, das habe ich jetzt schon zweimal gemacht, und inzwischen weiß ich, wenn man halt sozusagen hinter die Schranke geht mit seiner Suica-Card und dann gleich wieder rausgeht, dann mag die das nicht. Dann macht die zu und dann muss man praktisch zum Service gehen und sagen, hier geht irgendwas nicht. Der legt es dann eben auf sein Gerät und schaltet es dann wieder frei, dass man wieder raus kann. das muss man wissen, denke ich. Jedenfalls habe ich glaube ich, sogar heute, habe ich auch nicht gewusst, geht das jetzt dorthin oder war das dann doch die andere Linie oder aber es ist doch die Linie, wo ich hin soll, und habe dann erst mal draußen geguckt, welche Station und sonst irgendwas, und dann habe ich gesehen, ach ja, klar, Google Maps hat zwar irgendwas mit eine Richtung angegeben, aber es war schon die richtige, also das, ja, jedenfalls muss man manchmal ein bisschen aufpassen. Aber ich bin bisher immer angekommen dahin, wo ich hin wollte. Das ist eigentlich kein Problem. Ja, wie gesagt, ich war dann halt eben da die Ginza hoch und runter gelaufen und habe mir gedacht, ach nee, das ist mir dann doch ein bisschen zu blöd. Ich fahre wieder zurück, bin dann wieder nach Shinjuku gefahren. Und habe mir gedacht, jetzt muss ich mir aber erst nochmal hier, das war jetzt hier falsch irgendwo, mal nach Timeline. Dann bin ich, glaube ich, dann auch wieder ins Hotel zurück, weil es mir, bin einfach dann schon zu viel gelaufen. Ich habe dann immer Probleme mit der Hüfte, wisst ihr ja. Aber was ich, glaube ich, doch noch gemacht habe, war, ich war noch irgendwann mal hier in... hier vor Ort in Shibuya, Shinjuku, genau, ihr merkt, ich komme da total durcheinander, Shinjuku, erstmal im Kaufhaus noch, genau, das Kaufhaus hier, ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt, also es ist eigentlich kein Kaufhaus in unserem Sinne wie Kaufland oder kann man gar nicht vergleichen, oder wie Karstadt oder Kaufhof oder so etwas, also das Kaufhaus hier verkauft, glaube ich, so gut wie nichts Eigenes, sondern es stellt bloß Fläche zur Verfügung. Sprich, es wird halt praktisch eine Ladenfläche vermietet und dann kann halt eben dort ein Laden seinen Laden aufmachen, genau. So ist es also hier in Shinjuku im ersten Geschoss, also bei uns Erdgeschoss, sind die ganzen Nobelmarken wie Bulgari, Cartier, Yves Saint Laurent, keine Ahnung was alles. Also das ist Haufen, also das sind so viele Marken, also im Prinzip das Gleiche, was auch schon auf der Ginza gibt es hier halt konzentriert im ersten Stock. Im zweiten Stock kommen dann auch noch die nächsten Nobelmarken, gell? Also das zieht sich, glaube ich, fast über drei Stockwerke hinweg. Es sind nur, also klar, die Nobelästhetät nimmt also nach oben hin ab, wollen wir so sagen. Ganz oben gibt es dann halt sozusagen die Ramschware. Also nicht Ramschware, aber halt das Günstigste. Und dementsprechend dürfte wahrscheinlich halt auch die Mietpreise dort sein für die Ladengeschäfte. Nichtsdestotrotz waren es, glaube ich, doch 9 Stockwerke. Bis ganz oben, also das Hauptgebäude sind also gibt wohl ein Hauptgebäude und dann zwei Nebengebäude, die nicht ganz so hoch sind. Aber das Hauptgebäude ist halt doch 9 Stockwerke hoch und ja, man hat einen ganz schönen Überblick auf Shinjuku. Ja, also das war interessant. Da bin ich mal durchgegangen, habe mir alles mal so angeguckt. Also da waren allein schon 3 Stockwerke nur für Bekleidung für Frauen. So, fand ich sehr schön, auch sehr schöne Sachen, die haben mir sehr, sehr gut gefallen. Also der Modestil hier ist ein bisschen anders wie in Europa, denke ich. Also hier ist es eher so sehr konservativ, eher so wie 50er, 60er Jahre teilweise. Also sehr distinguiert, sehr fein, sehr nobel auch teilweise. Kann man das so sagen, ein bisschen zeitlos oder so. Ja, mir fallen keine richtigen Worte dazu ein. Hat mir aber sehr gut gefallen. Es ist eigentlich das, was mir gefallen würde, was ich auch gerne anziehen würde. Bloß hier brauche ich nichts versuchen anzuprobieren. Gell? Also wenn ich mir die Frauen hier, die Damen anschaue, welche Größen die haben, also von den Ausmaßen her, dann bin ich also, glaube ich, weiß nicht wie viel, also sehr, sehr breit, sehr groß, sehr hoch. Ja, also jedenfalls hat mich das dann doch ein bisschen gereizt, dass ich da doch zu viel auf meinem, sag mal, auf den Rippen habe. Und ich hoffe, dass ich da doch in die nächsten Tage wieder ein bisschen abnehme, weil ich laufe ja jeden Tag fast 10 Kilometer. Das trotz meiner Hüfte. Klar, ohne Schmerzmittel ging es nicht. Mit dem Gehen, ja, manchmal ist es schlechter, mal besser. Schlimm wird es meistens immer bloß in der Nacht. Gell? Also da wache ich dann manchmal doch auf und kann dann nicht richtig schlafen. Aber naja, geht auch irgendwie. Irgendwann mal schlafe ich dann doch wieder ein. Naja, jedenfalls war ich dann halt da in Shinjuku halt nochmal unterwegs, war auch nochmal in dem Big-Kamera-Geschäft, wo ich dann in Akihabara da auch schon mal war. Hier ist auch ein Big-Kamera vor Ort. Und da gab es tatsächlich auch Aufnahmegeräte für Podcaster, also von Tascam zum Beispiel und von Sony waren welche da. Ja, kann man ganz normal kaufen hier. Also die Ausmaße von Bekamera kann man sich anders, sind nicht wie bei uns Mediamarkt. Also Mediamarkt hat eigentlich im Vergleich zu Bekamera kein Sortiment. muss man leider so sagen. Bekamera hat wirklich fast alles, was es nicht, also sehr, nicht alles, aber bestimmt nicht, aber sehr, sehr viel. Im Gegensatz zum Mediamarkt, die haben ein sehr ausgesuchtes Sortiment, allein was Kameras gibt und sonst irgendwas. Und ja, da hat Bekamera wahrscheinlich das Zehnfache dessen, was in Deutschland so Mediamarkt oder Saturn hat. Deswegen, und wenn man halt eben in Akihabara da unterwegs ist und in Electric Town und in eben diesen kleinen Fachgeschäften geht, da wird es dann nochmal umfangreicher. Da kriegt man wahrscheinlich wirklich alles, was man haben möchte. Ich war am Sonntag, ja, also gestern auch nochmal in Akihabara und bin dann auch mal so in der Seitenstraße gegangen, nicht die Hauptstraße lang. Und ja, da war halt tatsächlich ein Geschäft, da gab es Amateurfunkgeräte, gell? Ganz offen. Also klar, kann man bei uns auch ganz offen kaufen, gell? Aber das habe ich in Europa und in Deutschland noch so noch nicht gesehen, gell? Jetzt habe ich auch gedacht, oh toll, Amateurfunk, könnte ich jetzt eins kaufen und mitnehmen, gell? Weil ich habe Amateurfunkgenehmigung, ich dürfte damit sogar funken, sogar hier. Müsste bloß den Landesscanner hier voranstellen. Jo. Jedenfalls war ich da dort unterwegs und ja, habe natürlich auch mal hier nochmal zwischendurch nochmal diese Omoide, noch irgendwas, also so kleine Isekaya sind das, also so ganz kleine Garküchen oder Grillimbisse oder weiß nicht, wie man es nennen möchte. Ist praktisch hier hinter oder im Bahnhof Shinjuku mit drin. Also das sah sehr teilweise sehr interessant aus, möchte ich mal sagen. Ich würde mich vielleicht auch mal trauen, dorthin zu gehen, aber alleine ist auch ein bisschen blöd, weil das ist halt sehr, sehr eng alles. Gell? Also das passen vielleicht teilweise in so eine Imbissbude so 5, 6 Leute rein. Vielleicht, wenn es viel ist, sind es 10 und dann man sitzt dementsprechend eng. Gegart wird teilweise richtig auf Holzkohlegrill, also nichts mit Elektrik oder so. Und es riecht dann teilweise auch sehr nach Holzkohle, nach angebrannten teilweise, nach dem Essen, was da gerade da gekocht wird und oder dargeboten wird. Also es hat eine interessante Mischung, möchte ich mal sagen. Vor allem dann halt auch dieses Ambiente so irgendwie, also es sieht sehr ein bisschen zusammengeschustert, sehr professorisch aus, obwohl es das ja, glaube ich, schon seit den 50er Jahren irgendwie so gibt hier. Dann die Leitung oben, also die elektrischen Leitungen, ja, das ist hier in Japan üblich, dass die halt oberirdisch verlegt werden. Und dann sieht das dann teilweise sehr wirr aus. Nicht wie bei uns, da wird alles unterirdisch verlegt und man sieht das dann eben nicht mehr. Ja, dann genau gestern war Sonntag, war ich im Samurai-Museum. Das ist ja auch um die Ecke, das ist in der Nähe vom Kabukicho. Das also auch gehört auch mit zu Shinjuku. Das ist auch so ein Amüsierviertel, wobei wohl eher Richtung Amüsierviertel gehen soll, also Kabukicho und wer ist das andere? Gai? Also es sind zwei so Viertel hier, die, ja, was man vielleicht bei uns in Deutschland so Richtung St. Pauli, aber trifft es nicht ganz, ja, aber so ähnlich, ja. gibt es halt auch wieder viele kleine Buden, Geschäfte, wo man was zu essen kaufen kann und anderes irgendwie, ja. Aber da war ich noch nicht nachts unterwegs, weil nachts bin ich doch eher, ja, bin ich nicht so die Freundin davon, irgendwie da draußen rumzulaufen. Vor allem, wenn ich tagsüber schon mein Pensum erfüllt habe und ja, egal. Jedenfalls, das Samurai-Museum war echt klasse. Also, obwohl es wirklich sehr, sehr klein ist, ich war mit in der ersten Führung dabei, also das macht um 10.30 Uhr auf. Ich war um 10.45 Uhr, war die erste Führung und ja, war sehr interessant, was der Führer da sozusagen erzählt hat. Es sind halt viele Samurai-Rüstungen zu sehen, Schwerter und sonstige Sachen. Und es war jetzt auch das erste Mal, dass ich auf Tatami-Matten mich bewegt habe. Ja, also ich habe so im kaiserlichen Garten da, da ist auch so ein kleines Gebäude, wo als Wehrbau würde man es bezeichnen. Also da waren halt Schießscharten und da hat man halt früher draus geschossen. Und da musste ich schon mal Schuhe ausziehen. Das war das erste Mal und das zweite Mal eben in diesem Samurai-Museum. Und die waren aber auch richtig drauf eingestellt. Da war so ein richtig gleich so ein großes Regal, so ein Schrank mit Regalen, wo man halt seine Schuhe reinstellen konnte, damit man halt dann auch seine Schuhe wieder hat, wenn man eben wieder rausgeht. Der ganze Raum war eben dann mit also Holzfußboden beziehungsweise eben mit Tatami-Matten ausgelegt, war halt entsprechend solchen Räumlichkeiten, wie es halt so Samurais früher gelebt haben wohl, nachempfunden. Hat mir gut gefallen, wie gesagt, die Führung war sehr gut, war sehr verständlich Englisch gesprochen und wie gesagt, es waren halt Rüstungen zu sehen, ein paar Gemälde oder Zeichnungen oder Darstellungen von Schlachten, unter anderem halt auch von Sekigahara, was halt die letzte große Schlacht war vor der Edo-Periode, glaube ich, Edo-Periode heißt die, also wo halt dann das Shogunat begonnen hatte von den Tokugawas. Da ist dann erst 1860, in den 60er Jahren dort irgendwo beendet wurde und praktisch dann durch die Meiji-Restauration sozusagen abgelöst wurde. Ja, da wurde im Prinzip halt so diese Zeit hauptsächlich dargestellt, weil das war halt so diese Zeit, wo die Samurais sozusagen hauptsächlich die Macht hatten. Aber davor natürlich auch, da wurde natürlich auch schon gekämpft und so etwas. Ja. Nachdem war ich, glaube ich, fast eine Stunde dort. Nach dem Museum bin ich dann nochmal. Aber wo bin ich da nochmal hin? Muss ich gerade nochmal gucken. Meine Bilder sagen mir, genau, ich war da noch. Ah ja, Kandamochi heißt der, glaube ich. Ist ein Schrein auch in der Nähe, in Asakusa oder in der Nähe von Asakusa. Also es ist von der Hauptstraße ein paar Straßenzüge weiter weg. Also es ist wirklich nur vielleicht 10 bis 15 Minuten zu Fuß von der Hauptstraße entfernt. Dieser Schrein ist gilt, also ist in Japan auch einer der Hauptschreine mit wohl anscheinend. Also gibt wohl da größere und kleinere Schreine und die irgendwie was bedeuten und so. Da zählt ja wohl durchaus mit zu den durchaus wichtigeren. Aber eigentlich bin ich dorthin, weil ja, er ist halt durch mindestens zwei Animes berühmt geworden. Mir fällt mir allerdings bloß einer ein, wo er wirklich eine wichtige Rolle gespielt hat. Und zwar bei Love Life Project, Love Life School Idol Project heißt das eigentlich. Love Life School Idol Project Muse. Genau, da spielt das eine wichtige Rolle. Ist eine, wie gesagt, eine Anime-Serie, wo es darum geht, dass halt eine Gruppe von Schülerinnen Idols werden wollen, also eine Idol-Gruppe gründen wollen. Idols, wer das nicht weiß, das sind jetzt sozusagen Sternchen, die halt tanzen, singen, die Leute unterhalten. Und Love Life ist in dieser Anime-Serie eben so ein Wettbewerb, wo halt verschiedene Schul-Idol-Gruppen gegeneinander antreten. Und die Gruppe Muse, die sich da eben gründet, weil sie ihre Schule retten möchte. Also die Schule steht kurz vor der Schließung. Das kommt in Animes öfters mal vor, dass die Schulen geschlossen werden sollen, weil halt hier eben auch die Geburtenrate zurückgeht, die Schülerrate nimmt ab und es dann teilweise eben nicht mehr rentabel ist, diese Schulen zu betreiben, und da es oftmals auch Privatschulen sind und wenn da halt eben nicht genügend Schülerinnen oder Schüler da sind, dann rentiert sich das Ganze nicht mehr und es wird halt eben zugemacht bzw. werden mit anderen Schulen zusammengelegt. Ja, das sollte eben auch dort in dieser Serie passieren und dann kommt die Honoka auf die Idee, wir könnten doch eine Schul-Idol-Gruppe gründen, um die Attraktivität unserer Schule wieder ein bisschen zu erheben, damit da wieder mehr Schülerinnen kommen und halt die Schule nicht geschlossen wird. Ja, und da ist halt eben einerseits dieser Schrein spielt eine wichtige Rolle, weil eine der Mitglieder, als eine der Mitsängerinnen, muss ich so sagen, der Gruppe, halt dort auch als Schreinmädchen aushilft. Schreinmädchen sind dann halt die Mädchen, die hier im Schrein hier die Andenken, die Omamordis, also sprich die Glücksbringer verkaufen, hier die Wahrsagezettelchen verkaufen und so weiter und so fort. Und da ist halt an diesem Schrein ist eben eine lange, lange Treppe. Und diese Treppe hat diese Gruppe zum Training benutzt, um ihre Fitness zu erhöhen. Die sind sie halt am Tage mehrfach hoch und runter. Genau. Und diese Treppe habe ich auch schön fotografiert, wie sie es gehört. Und ja, ich bin die Treppe nicht runtergegangen, weil ich wollte sie auch nicht wieder hochgehen, weil die ist schon sehr, sehr lang. Wenn man nicht ganz so fit zu Fuß ist, dann lässt man es, wie gesagt, dann doch lieber sein. Also lasse ich es dann doch lieber sein. Genau. Jedenfalls bin dann halt von diesem Schrein, wo ich dann halt auch ein kleines Gebet verrichtet habe und eine kleine Bitte an den Gott hier. Und zwar ist es, glaube ich, der Gott des Ackerbaus oder so etwas gerichtet habe. Dann nach Asakusa wieder gegangen und habe dort, wie ich schon gesagt habe, dort das erste Mal Sushi gegessen. Also es war ein Running-Sushi. Hat ähnlich geschmeckt wie in Konstanz im Tatsumi, nur dass halt die Reisbällchen kleiner waren. Der Fisch, glaube ich, auch ein bisschen kleiner. Aber vom Preis her, muss ich sagen, ich habe, glaube ich, auf so einem Teller waren jeweils zwei so Sushi-Stückchen. Und ich habe, glaube ich, so fünf Teller gegessen. Also nicht die Teller, sondern halt das drauf war. habe dann, glaube ich, so 1200 Yen gezahlt, also knapp 10 Euro, was meiner Meinung nach echt in Ordnung war. Also ich habe halt aufgehört zu essen, wo ich gedacht habe, jetzt bin ich satt. Ja, und, aber es, die Gepflogenheiten, wie gesagt, sind halt dann doch anders. Also es ist halt eben nicht wie in Europa. Man kommt halt rein und setzt sich hin. So, und dann sind natürlich Becher da. Also Keramikbecher für einen Tee. Es steht auf dem Tisch wie so ein, wenn wir sagen, steht dran, Green Tea Powder, das ist der grüne Teepulver. Das kann man sich praktisch dann selber in den Becher rein und dann sind so, wie ist das, ein Wasserhähne an der Bar und da drückt man mit dem, da ist ein Knopf, da kann man mit dem Becher dagegen drücken und dann kommt oben heißes Wasser raus und dann hat man sofort seinen heißen Tee sozusagen. das muss man auch erstmal wissen. Gell? Ich habe da auch erstmal gedacht, ah, wo kommt, wie kriegt man denn jetzt seinen Tee her und sowas. Also man wird da nicht bedient, sondern man geht da halt hin. Das Running Sushi kommt vorbei, man nimmt sich die Teller, die, halt, die man halt nehmen möchte, isst das Zeug. Sojasauce und sonstiges und eingelegter Ingwer steht sowieso da. Und ja, wenn man Gefühl hat, man ist satt, dann winkt man der Dame an der Kasse, die kommt dann vorbei, schaut sich die Teller an, was man gegessen hat, schreibt das auf, gibt einen Zettel und mit dem geht man dann an die Kasse und zahlt dort. Ja, so war so der Ablauf. Das war für mich jetzt erstmal neu, aber eine interessante Erfahrung. Wie gesagt, Essen war okay. Hat mir gut geschmeckt. Ah ja, apropos Essen. Merkt schon, es wird eine lange Podcast-Folge. Ja, meistens esse ich dann halt doch abends nicht mehr allzu viel. Ich hole mir hier aus dem Kombini, also der ist hier um die Ecke, auch nochmal so, weiß nicht, 50 Meter vom Hotel entfernt, ist ein Family Mart. Hole ich mir halt, bevor ich hier ins Hotel nochmal zurückgehe, eben ein Onigiri, das ist ein Reisbällchen mit irgendwas gefüllt. Da ich nicht lesen kann, was draufsteht, ist halt jedes Mal ein Bonbon-Spiel, was denn drinnen sein könnte. Heute habe ich mal ein anderes Onigiri genommen, was nicht so schön eingepackt war wie die anderen letzten. Also es war ein rundes Onigiri, was ich jetzt heute hatte. Und es war irgendwie mit Fleisch, aber der Reis war schon irgendwie wie mit Soße oder sowas versehen. Hat sehr gut geschmeckt. Die letzten paar Mal hatte ich andere, die eben schön mit so einer Nori-Blatt umwickelt war und die sind wirklich kunstvoll verpackt, diese Nori-Blätter, damit die ja nicht mit dem Reis in Kontakt kommen und sich vollsaugen und dann eben nicht mehr knackig sind, wird praktisch das Nori-Blatt extra verpackt, aber trotzdem so, dass wenn man dann das Onigiri aufmacht, also einmal, da hat man so einen Abreißfaden, da steht eine 1 drauf, einmal rumreißen, dann geht's auf und dann praktisch zwei, die Seitenteile abzieht. Und dann hat man praktisch ein schönes Onigiri-Reisbällchen mit einem frischen, knackigen Nori-Blatt außenrum. Und das Nori-Blatt, das, wenn man halt schön reinbeißt, das knackt richtig schön. Das ist ein schönes Gefühl. Schmeckt auch sehr interessant meistens, ja. Gestern hatte ich eins, da weiß ich, was das drin war. Keine Ahnung. Hat ein bisschen säuerlich geschmeckt. Es könnte sein, dass da irgendwie eingepflegte, weiß nicht, Umiboshi oder irgendwie so etwas gewesen sein könnte. Aber jedenfalls war es interessant. Hat nicht schlecht geschmeckt. Aber ja, wenn ich es gewusst hätte, hätte ich es wahrscheinlich nicht gekauft. Wenn man so sagen. Genau. Ja, und heute war ich dann auch wieder unterwegs. Und habe gedacht, ja, ich habe schon oft von Tokyo Station, Tokyo Iki gehört. Da muss ich jetzt doch mal hin. Und bin auch ohne Probleme dorthin gekommen. Ja, was soll ich dazu sagen? Tokyo Iki gefällt mir ganz ehrlich gesagt nicht. Da gefällt mir ja Shinjuku doch besser. Weil, ja, Shinjuku ist zwar total verwinkelt, und aber es ist irgendwie kleiner. Es ist zwar auch labyrinthartig, aber Tokyo Iki, der Untergrund, ist riesig. Und die Beschilderung ist meines Erachtens schlechter als wie hier in Shinjuku. Ich bin halt dort rausgekommen und dann stand da irgendwo Tokyo Main Entrance Exit. Ja, dann bin ich da lang und dann weiter und dann plötzlich war nichts mehr da. Gell? Dann habe ich gedacht, ja, wo bin ich jetzt? Wo geht's weiter? Da geht's ein Ausgang, da eine riesige Halle, da eine riesige Halle. Also es sieht sehr bombastisch aus und riesig, aber ich habe nicht mehr gewusst, wo ich hin muss. Gell? Dann bin ich halt irgendwo gedacht, ja, jetzt gehe ich da mal raus und dann bin ich auch oben rausgekommen. Und dann habe ich Google Maps angemacht und dann bin ich ein paar Meter rumgelaufen. Dann stand ich praktisch vor dem Bahnhof. Ja, und habe dann auch gesehen, also ich hätte auch unten lang laufen können, aber ja, es stand oben nichts mehr dran, wo es weitergeht. Gell? Und zurück zu, das war die Maranucci-Linie, wo ich gefahren bin, ging eigentlich. Da war es ja halbwegs ausgeschildert. Sind halt auch schöne Geschäfte, die sehen ein bisschen hübscher aus als wir jetzt hier in Shinjuku. Aber ja, was soll ich sagen? Sind halt ein paar schöne Geschäfte gewesen. ja, dafür ist hier ein Kaufhaus mit allen möglichen, was man haben möchte. Und ein Bikamera auf der anderen Straßenseite und halt noch viel mehr hier im Hintergrund. Also ich bin heute Nachmittag hier die andere Straßenseite lang gelaufen und habe da nochmal ein bisschen rumgeguckt. War heute dann auch nochmal in dem, wie heißt es wieder? Donkey Shot Laden drin. Da habe ich auch schon ein paar Mal was davon gehört. Und muss ich sagen, ja, das ist halt für meine Erachtens so ein Ramschladen. Also, ja, ist alles total vollgestellt, total eng. Billige Ware, relativ günstig. Im obersten Stockwerk gab es dann auch Nobelwaren, also sprich, ja, von, weiß nicht, was war es, Laurent, keine Ahnung was, also so Handtaschen, die sehr, sehr teuer sind. Die waren auch dort teuer, also die haben auch umgerechnet 30.000 Yen gekostet, also sprich umgerechnet so 300 Euro, aber stand dran, gebraucht. Gebrauchte Ware kriegt man dort für 300 Euro die Handtasche. Und gedacht, nee, auch wenn man es dann sieht, aber das werde ich mir sicherlich nicht kaufen. Wobei natürlich, wenn sie neu ist, kosten die noch viel, viel mehr. Ja, also da gab es dann halt eben diese Nobelwaren, die es halt hier im Untergrund, sagen wir so, nicht im Untergrund, sondern halt hier im Kaufhaus, ich kann mir den Namen nicht merken, tut mir leid, hier in Shinjuku im Bahnhof, ja, neu zu kaufen gibt. Ja. Ja, das war jetzt eine lange Folge. Gell? Ich habe auch schon länger nichts mehr gemacht und ich habe auch ganz schön viel erlebt. Ich hoffe, ich werde noch einiges erleben. Heute ist Montag und ich werde am Montag nächster Woche wieder zurückfliegen. Das heißt, ich habe jetzt praktisch noch eine ganze Woche vor mir. Die wichtigsten Sachen habe ich eigentlich schon alles gesehen. Also ich habe eigentlich mein Pensum mehr oder weniger erfüllt. Von daher kann ich es jetzt echt ruhig und gemütlich angehen lassen. Also sprich so Sachen machen wie jetzt einfach mal bummeln gehen. Gell? Also ohne Ziel, ohne zu sagen, ich möchte jetzt dahin, möchte mir das und das angucken, sondern einfach mal gucken und sozusagen, dann habe ich so das Gefühl, erlebt man eher so das Feeling von der Stadt, als wenn man halt von einem Besichtigungspunkt zum anderen wetzt. Da hat man dann zwar alles gesehen, was man so sehen möchte und kann sagen, da war ich, aber ja, ich habe dann noch nicht so das Gefühl, in der Stadt, den Geist der Stadt sozusagen. Und muss ich ehrlich sagen, mir gefällt Tokio sehr, sehr gut. Vor allem halt auch jetzt öffentliche Verkehrsmittel. Das ist super toll gemacht. Also ich finde das mit diesen Schranken und mit dem Bezahlen mit den Suica-Card oder Passmo-Card oder von mir aus auch mit Tickets kaufen, finde ich echt easy. Also vor allem mit der Suica-Card, gell? Weil man muss halt nichts rechnen und irgendwelche Tickets kaufen, sondern man legt halt einfach bloß drauf. Die Schranke geht auf, meistens ist sie eher auf, also die geht nicht auf, sondern die ist offen. Die geht nur zu, wenn eben was ist. ist mir, wie gesagt, schon zweimal passiert. Und wenn man rausgeht, dann legt man es wieder drauf und dann wird halt über die Entfernung ausgerechnet, was es kostet. Gell? Also ja, und dann mit dem Umsteigen ist ähnlich. Gell? Man muss halt manchmal halt dann nochmal durch eine Schranke durch und dann wieder durch eine Schranke. Also man muss manchmal durch mehrere Schranken durch und die Leute hier haben ihre Passmo- oder Suica-Karten dann halt eben teilweise im Mobiltelefon beziehungsweise halt auch in ihren Geldbörsen so drinne, dass man halt praktisch die Karte nicht rausholen muss, sondern einfach bloß die Geldbörse draufgelegt und dann geht das auch. Ja, das habe ich jetzt so noch nicht gemacht, weil ich habe halt doch mehrere Karten in meiner Geldbörse, die alle RFID, also auslesbar sind, mehr oder weniger. Und wenn man da die falsche drauflegt, dann meckert da das System. Ist mir auch schon passiert. Ich habe aus Versehen mal hier eine Visa-Karte draufgelegt und dann geht das nicht. Nee. Ja. Also, ich finde das echt super toll gemacht hier. Und man kommt überall hin, gell? Also in relativ kurzer Zeit einmal quer durch Tokio. Also das ist nicht ganz quer durch Tokio, gell? Das ist jetzt, ich weiß nicht, wie viele Kilometer das sind, aber hier von Shinjuku, Tokio Iki, das sind so ja, knapp halbe Stunde Fahrzeit. Meiste war jetzt unterirdisch. Wenn man oberirdisch fahren will, ist die Yamamoto-Linie oder Yamamoto-Linie. Die ist fast alles oberirdisch. Also ich bin jetzt nur die eine obere Schleife mal gefahren. Die war komplett oberirdisch. Und aber man sieht halt auch nicht allzu viel. Man sieht dann halt eben ja Gleise, Rückseiten von Gebäuden. Ja, also man sieht keine großen Sehenswürdigkeiten. Und ja, aber man kommt relativ gut an. Also auch von Tokio Eki könnte man auch diese Strecke fahren. Akihabara, da bin ich die meiste Zeit gefahren. Dauert ungefähr 40 Minuten. So die obere Schleife nach Shinjuku. Ja. Und die untere, also ja. Und ja, mal sehen. Morgen soll es ab Mittag besser werden, das Wetter. Und ich weiß noch nicht, ob ich morgen, also ich möchte ja schon längere Zeit nach Yokohama, habe es bis jetzt noch nicht geschafft, aber ich möchte schon noch mal nach Yokohama fahren. Ist immerhin dann doch auch eine große Stadt. Da werde ich mir wohl auch nur ein paar Sachen am Hafen angucken, in Chinatown. Dann, da gibt es irgendwie so, und ja, weiß nicht, Brick, Red Brick House, irgendwie so etwas heißt es, glaube ich. Da ist irgendwas drin Interessantes und das Cup-Nudel-Museum und ein Rahmenmuseum, glaube ich, auch noch. Ja, also irgendwie sowas in der Art und Weise werde ich da wohl mal hinfahren. Ob ich da morgen hinfahre oder übermorgen, weiß noch nicht. Ich möchte halt ganz gerne schönes Wetter haben, Yokohama, und nicht mit dem Regenschirm durch die Gegend, was echt nervig ist, weil, ja, man hat dann immer nur eine Hand frei. Und dann laufe ich dann halt eben doch mit einer Hand mit dem Regenschirm und der andere hat das Handy in der Hand, gell, und guckt, wo muss ich jetzt lang, gell. Und ja, man sieht ja relativ häufig Leute mit dem Handy langlaufen und dann halt auch so sich einmal ringsrum drehen und gucken, wo geht's jetzt lang, gell. Geht mir auch schon öfter, immer auch schon oft passiert, und gedacht, ja, Mist, ich habe zwar das blöde Teil, und wo geht's jetzt eigentlich lang, gell? Das sagt mir das ja irgendwie nicht so richtig, gell. Und dann laufe ich erstmal los und dann merke ich, aha, der Pfeil, wo mein Standort dargestellt wird, bewegt sich tatsächlich auch. Ist auch schon passiert, da hat sich nicht mehr bewegt, gell, weil wahrscheinlich keine GPS-Verbindung mehr. Dann, und wenn er sich aber bewegt, und dann gucke ich so, ah, ist es auch die richtige Richtung? Ja, oder nee, das war die entgegengesetzte Richtung. Erst nochmal das Kommando zurück. Naja. Okay, ich möchte euch nicht weiter hier mit meinen Geschichten hier belästigen. Also alle, die bis jetzt zum Schluss durchgehalten haben, danke ich erstmal für die Aufmerksamkeit. Es gibt sicherlich nochmal eine Japan-Folge. Wie gesagt, ich bin nochmal eine Woche hier und habe also noch genügend Zeit, hier einiges anzugucken. Bekannt auf Twitter hat mir empfohlen, ich soll mir mal Karamakura, heißt es, glaube ich, angucken. Was mich schon echt reizen würde, weil ja, da unten ist halt eine Hafenstadt, ist auch, spielen zwei Anime-Serien eine wichtige, also spielen dort. Aber ja, ich bin mir noch nicht sicher. Ist halt doch 1,5 Stunden zu fahren, teilweise wieder mit dem Bus. Und mit dem Bus fahren, da sollte man dann, also habe ich das befürchtet, sollte man ein bisschen Japanisch können, also Japanisch lesen können. Was ich leider noch nicht kann. Oder nicht so richtig. Also da fehlt doch noch einiges, habe ich gemerkt. Aber egal. Wobei von Yokohama aus käme ich da leichter hin, aber dann muss ich auch wieder irgendwie zurück. Aber na, bin mir noch nicht ganz sicher. Also in Kanamakura spielen nicht nur zwei Anime-Serien, die ich kenne und die ich mag, sondern es ist auch ein großer Holzbuddha zu besichtigen in einem Tempel. Der ist auch sehr interessant, sicherlich würde mich sehr, sehr reizen, ihn anzuschauen. Aber wie gesagt, das Hinkommen ist halt doch ein bisschen schwierig. Man braucht halt, wie gesagt, 1,5 Stunden, also mit zwei U-Bahn oder mit zwei Bahnlinien und mit einer Buslinie. Ja, okay, also mal sehen. Ich werde euch weiterhin berichten, hier aus Tokio, Shinjuku, und danke, wie gesagt, für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal, eure Michaela. Tschüss.